Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Start. Okay, Leute, wir sitzen jetzt hier am zweiten Tag des Desktop Summit in Berlin an der Humboldt-Uni zu Berlin zusammen mit Lennart Pöttering. Lennart, du bist ja noch ein recht junger Mitstreiter, würde ich sagen.
So jung bin ich auch nicht mehr.
Wie alt bist du noch? Du bist aber
30.
Ja, du bist doch richtig jung noch. Ja, gegen mich jedenfalls. Ja. bist du jung und bist aber schon ein sehr begehrter Mensch hier, wie ich gemerkt habe. Man kriegt dich schwer zu fassen. Wir wollen mal ganz kurz eine ganz kurze Plauderei über GNOME, denn du bist was bei GNOME? Wie bist du involviert in GNOME?
Also ich habe keine offizielle Position bei GNOME, aber ich habe immer Patches geschrieben und ich bin einer der Organisatoren vom GNOME Summit, vom Desktop Summit. Insofern, also ich bin immer aktiv da gewesen und ich bin jetzt auch schon, das ist meine, seit 2006, also das ist meine siebte Quadec oder Desktop Summit. Insofern, ja,
okay,
eine offizielle Position habe ich aber nicht.
Früher war es ja nur GNOME eigen, diese Sommertheater und jetzt habt ihr euch ja seit zwei Jahren mit KDE zusammengetan, oder?
Das ist aber noch nicht dauer, also das ist jedes zweite Mal wird jetzt zusammen gemacht und das ist aber immer zur Diskussion, also das, wie das genau nächstes Jahr stattfindet, also nächstes Jahr gehe ich davon aus, dass es getrennt sein wird. Was in zwei Jahren dann ist, das weiß man noch nicht. Das muss noch diskutiert werden.
Okay, GNOME 3.0 hat ja viele Leute auf den Plan gerufen. Da ist ja einiges in Aufruhr geraten. Ich meine, so groß ist die Gemeinde ja weltweit nicht. Wenn jetzt ein neues Windows rauskommt, kann ich mir vorstellen, dass da so ein großer Aufschrei passiert. Aber dass GNOME 3.0 jetzt in der Gemeinde so einen Aufschrei hier fabriziert hat, kannst du das erklären?
Also ich würde es erstmal nicht überbewerten, weil wir hatten schon ähnlich große Releases mit GNOME. Zum Beispiel GNOME 2. War ähnlich radikale Änderung von GNOME 1. Und damals gab es auch einige Leute, die haben GNOME 1 forken wollen und haben es sogar auch getan, waren allerdings nicht besonders erfolgreich dabei, weil sie all diese Neuerungen, die mit GNOME 2 kamen, nicht gut fanden. Und bei einem von den Talks hier, da hat einer von den Präsentern auch sehr schön aufgelistet, halt so Quotes von Leuten, die halt gesagt haben, oh mein Gott, dieses neue GNOME, das ist so schlimm, wir wollen unser altes GNOME wieder zurückhaben. Und dann hat er irgendwie sieben Slides später halt irgendwie erklärt, ja, das waren die Quotes von GNOME 2 und nicht von GNOME 3. Insofern, ja, wir sind hier nicht an einer neuen Position in der Geschichte wirklich. Wir hatten das alle schon mal und das hat mit GNOME 2 wirklich gut funktioniert, weil zum Beispiel Linus Torvalds war einer von denjenigen, der sich damals über GNOME 2 beschwert hatte. Und jetzt ist er derjenige, habe keine Ahnung, das haben wir ja vorher hier besprochen, aber ja. Linus Torvalds hatte letzte Woche so öffentlich gesagt, dass er GNOME 3 nicht besonders gutiert. Aber Linus Torvalds ist, der jetzt halt GNOME 2 wieder zurückhaben will, wo GNOME 3 gekommen ist. War damals einer der Kritiker von GNOME 2.
Aber er war ja zwischenzeitlich dann bei auf dem KDE, hat er selbst verwendet, hat aber GNOME GNOME 2 wieder zum Schluss genommen, weil ihm der Wechsel bei KDE, also er scheint für Wechsel nicht ganz so gut geschaffen zu sein.
Genau, aber wenn man das dann halt so sieht und die Geschichte sieht und dass das nicht neu ist, kommt man zu dem Schluss, dass ja, wir müssen auf Kritik hören, keine Frage. Aber das ist jetzt nicht wirklich eine neue Sache, die wir noch nicht hatten. Änderungen rufen immer Kritik hervor, schlicht und einfach, weil sie Änderungen sind. Aber was wichtig ist, ist halt, dass wir gute Gründe dafür haben und das haben wir. Man kann diese Gründe auch nachvollziehen. Also wenn man zum Beispiel sich die Mühe macht und wissen will, warum GNOME 3 sich so verhält, wie sie sich verhält, dann im GNOME Wiki gibt es die gesamten Designstudien, Designideen, die dort aufgefasst sind, Mockups und also das heißt so grafische Benutzeroberflächen designt worden sind, diskutiert worden sind. Das kann man alles nachvollziehen, das ist alles dokumentiert. Und das heißt, wenn man so sich das erste Mal anguckt, meint man irgendwie vielleicht zu sagen, ja, schlecht, ist anders als vorher, ich verstehe das nicht. Aber wenn man sich bemüht, dann kann man das auf jeden Fall nachvollziehen. Und es ist auch nicht nur neu mit GNOME oder sowas, wo das passiert. Zum Beispiel Apple beim neuesten macOS, da wurde zum Beispiel die Scrollrichtung umgedreht. Was ein massiver Wechsel ist.
Man kann es einstellen.
Man kann es einstellen. Aber was ich sagen will, ist halt, man muss von Zeit zu Zeit große Änderungen machen, wenn man halt irgendwie eine einheitliche Oberfläche haben will und da wirklich was Kongruentes Neues schaffen will. Aber Änderung alleine, das ist was, das kann man nicht kritisieren, wenn es einen guten Grund hat. Also Änderungen der Änderungen wegen.
Es muss ja auch irgendwie vorwärts gehen, ne? Oder genau. Sich verändern.
Also die Tatsache ist schließlich auch die, dass wir machen Linux Desktop. Man muss zugeben, Linux Desktop, das ist nicht Mainstream. Also immer noch sind wir eine kleine Nische. Und die Tatsache ist einfach die, dass die Konkurrenz von Apple und von Microsoft und von Ähnlichem, von Android, bewegt sich viel schneller, als wir das tun. Sie ist, also insbesondere Android, ist innerhalb von 2 Jahren von nichts auf alles gekommen. So schnell, wie die sich bewegen können, müssen wir uns eigentlich auch bewegen, wenn wir das mal erreichen wollen. Und deswegen kann ich nur sagen, ja, wenn wir Gründe dafür haben, für die Änderung, dann müssen wir sie machen. Und es wird Kritiker geben. Und manche Kritik ist berechtigt. Aber ich glaube, einfach zu sagen, ist neu, ist schlecht, das ist nicht berechtigt.
Okay. Es muss Änderungen geben, das sehe ich auch so. Also, denkst du, dass GNOME 3, die derzeitige aktuelle Bewegung wieder weg vom Linux aufhalten kann, weil ich finde, es ist gerade wieder so eine Rolle rückwärts gerade hat eingesetzt.
Also das kann ich gar nicht feststellen. Ich glaube, das sieht man ja auch immer, die Zahlen zum Beispiel, die Ubuntu für veröffentlicht, wie viele Nutzer sie haben oder wie viele sogar jetzt, die haben auch gerade zum Beispiel veröffentlicht. Also wir haben ja sehr wenig Zahlen darüber, wie viele Leute tatsächlich Linux benutzen.
Ja, ich mache es immer an den öffentlichen Einrichtungen fest und jetzt hat das Außenministerium gerade wieder umgeschwenkt, ne? Und
ich glaube, das kommt mit Regierungswechseln und Ähnlichem halt ganz automatisch. Ich glaube, es gibt aber deutlich mehr Wechsel in die Richtung von Linux als weg von der Richtung von Linux. Aber natürlich ist es irgendwie, glaube ich, heutzutage eine Meldung wert, wenn jemand weggeht von Linux, aber es ist keine Meldung mehr wert, wenn jemand hingeht zu Linux, weil das ist inzwischen schon normal. Wir sind immer noch eine Nische, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass es da einen Trend gibt, der irgendwie weggeht von Linux. Ich glaube, es geht auf allen Ebenen hin zu Linux. Auf dem Desktop leider ein bisschen weniger als anderswo. Mhm. Also wir haben ja irgendwie, was weiß ich, in der Embedded-Entwicklung und bei Servern.
Ja, okay, das ist.
Da stehen wir wirklich jenseits von ja, also das kann man
das
nicht mehr
kann
diskutieren.
Man, nee, das kann man nicht diskutieren.
Okay. Beim Desktop ist es sehr viel schwieriger und sehr viel mehr los. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es in die Richtung von Linux geht.
Und also, kann GNOME 3 das beschleunigen oder?
Ich glaube ja, auf jeden Fall. Das ist ein großer
unterstützen, vorwärts. Ja. Warum?
Weil das ist der große Schritt, glaube ich, der GNOME interessant macht für breite Nutzerschichten. Weil bisher war GNOME, also es gibt ja diese Idee bei, wenn man freie Software macht, das ist about scratching your own itches. Ja, also seine eigenen, da wo man gerade was benötigt, das zu fixen und dann das benutzen zu können und den anderen Leuten auch zur Verfügung zu stellen. Das ist eine der zentralen Art und Weisen, wie freie Software immer gearbeitet hat. Aber ich glaube, es reicht nicht aus, wenn man wirklich alle erreichen will. Ja, wenn ich meine Mutter, meine Geschwister und meine Familie, Freunde, alle erreichen will, ganz normale Leute von der Straße erreichen will, dann glaube ich nicht, dass das ausreicht, nur immer die eigenen Problemchen zu fixen. Weil ich selber, ich kenne Computer innen und außen. Ich weiß, ich habe viel Erfahrung, ich habe damals schon unter Windows 3.1 gearbeitet und was weiß ich noch alles. Und ich habe die ganze Historie von Computern irgendwie im Kopf, deswegen ahne ich, wie es weitergeht und wie man Dinge benutzt. Aber normaler Mensch von der Straße, der das nicht studiert hat, der es nicht sein Leben lang gemacht hat, der wird das nicht haben. Für die Mehrheit der Menschen müssen wir Computer schaffen, die einfach zu bedienen sind. Und wenn man das halt so sieht, dann ist GNOME aus der Historie heraus vor allem etwas, was entwickelt worden ist für unseins, für Hacker.
Von Hackern für Hacker.
Ganz genau. Und ich glaube aber, wir müssen versuchen, das interessant zu machen für alle. Und ich
das
glaube,
sage ich
da
schon
ist,
seit 10 Jahren, aber mich hört immer keiner.
Ja, dann ist GNOME 3 doch genau das Richtige für dich.
Warum jetzt? Warum gerade GNOME
3? Weil GNOME 3, also der Unterschied...
Warum nicht hier Plasma von KDE?
Also der Unterschied, der große Schritt vorwärts, glaube ich, mit GNOME 3, ist, dass es ist designt worden... vor allem unter der Kontrolle von Designern, von UI-Designern. Ja, das heißt, da ist nicht der Programmierer gekommen und hat gesagt, ja, ich möchte das hier machen, dann mache ich das mal kurz und dann schreibe ich meine UI dazu und dann kommt da irgendwas raus. Sondern es sind hier UI-Designer richtig gefragt worden. Die haben sich angeguckt, wie Menschen Computer benutzen und haben dann versucht, daraus eine Oberfläche zu schaffen, die irgendwie verständlich ist für User, und die das dem das irgendwie nachvollzieht, wie User mit Rechnern arbeiten. Das ist, wie gesagt,
hast du mal ein Beispiel?
Also auf dieser Webseite im Wiki von GNOME zum Beispiel, da kann man das alles nachvollziehen, wie diese Designer, UI-Designer arbeiten. Oder UI ist es nicht, es ist User Experience. Also es ist mehr als nur irgendwelche Buttons malen oder sowas, sondern es ist tatsächlich sich zu überlegen, wie interagiert der Mensch mit dem Computer.
Ja. Wie geht er da ran? Was würde er als nächstes gerne machen?
Also ich selber,
wo würde er suchen?
Genau, ich selber bin ja kein UX-Designer.
Dich kann man auch nicht als normalen User betrachten.
Naja, die User Experience Designer, die sind auch keine normalen User, sie sind eben User Experience Designer, aber sie beschäftigen sich halt den ganzen Tag damit.
Mit den Menschen,
die das hinterher benutzen sollen. Und also das heißt, die Aufgabe, also das, was gemacht worden ist bei GNOME 3, ist, dass wir uns überlegt haben, für wen schreiben wir das alles? Und wir haben uns gesagt, ja, der Fokus ist normale Menschen. Und normale Menschen heißt, es soll auch nutzbar sein für unser Eins, aber es soll vor allem für normale Menschen sein. Und dann haben wir daraus die UI entwickelt, und das heißt, dort haben Mockups und ähnliches, also das heißt so gemalte Oberflächen, die nicht tatsächlich funktionieren, waren zuerst da. Und dann haben Entwickler das tatsächlich entwickelt, und dann haben auch Entwickler natürlich mit den Designern wieder interagiert und es wieder ein bisschen verändert worden ist, weil nicht alles, was man sich so vorstellt, kann man auch wirklich implementieren. Aber das Wichtige ist halt, dass es design-driven ist. Ja, das kam immer zuerst ein Design, das ist diskutiert worden und dann ist es am Schluss implementiert worden. Mhm. Und es ist nie ad hoc und andersrum. Und ich glaube, das ist das Definierende in GNOME 3. Und das hat... Und dieser neue Prozess, der hat eben das Ergebnis, dass GNOME 3 doch ein bisschen anders ist als das, was vorher war.
Okay, jetzt haben wir immer noch kein richtiges Beispiel dafür. An welcher Funktionalität könnte man das festmachen?
Was ist denn da mal ein gutes Beispiel? Zum Beispiel die Tatsache ist, Benutzer haben Probleme, den Unterschied wirklich zu verstehen. Also wenn ich zum Beispiel bei meiner Mutter mir meine Mutter angucke, die benutzt nun leider immer noch Windows, aber wenn meine Mutter Word startet, dann klickt sie auf den Word-Button. Dann hat sie es gestartet, dann macht sie irgendwas anderes in Firefox und dann will sie wieder zu Word zurück. Was sie macht, ist, sie klickt wieder auf den Word-Button, um es nochmal zu starten.
Dann wird es ein zweites Mal aufgemacht, ja.
Dann wird es ein zweites Mal aufgemacht, dann ist sie irgendwie verwirrt. Das hat Microsoft, glaube ich, irgendwann erkannt. Jetzt wird irgendwie das Originale aufgemacht. Aber man kann daran erkennen, dass das, was wir als Informatiker irgendwie im Kopf haben, dass Programme gestartet sein können oder nicht gestartet sein können und dass das irgendwie was Verschiedenes ist, ein gestartetes Programm zu aktivieren und ein nicht gestartetes Programm zu aktivieren. Diese Unterscheidung, die ist den meisten Leuten nicht bewusst, weswegen auch so Oberflächen für Handys wie Android unterscheidet das nicht. Und bei Android, da wechselt man zwischen Programmen. Da gibt es keine Unterscheidung, das ist ein Implementation Detail, das ist ein Detail der Implementierung, ob ein Programm gestartet ist und läuft oder ob es nur irgendwie nicht läuft. Und das hier, das ist in GNOME 3 zum Beispiel dann ähnlich wie bei Android gemacht worden. Das heißt, wir haben diesen Dash, das ist dieses, wenn jemand GNOME 3 benutzt hat, wird er das gesehen haben, auf der linken Seite, das sind so eine Reihe von Icons, mit denen man Programme starten kann. Diese Icons vereinheitlichen das Starten von Programmen mit der Anzeige, welche Programme gerade laufen. Das ist ein bisschen so, wie macOS das schon lange macht. Das heißt, man sieht die Icons, und die sind etwas highlighted, also da ist so ein kleiner heller Schatten hinter, wenn diese Programme schon starten. Und diese Information, ob der Schatten halt da ist, das ist nur ein netter, freundlicher Hinweis für die Leute, die es halt kennen, dass es tatsächlich schon läuft. Aber ja, das ist
zum Beispiel... Das ist aber keine neue Funktionalität, die irgendwie weltbewegend ist, sondern ist eine Sache, die ist schon lange bekannt und wird jetzt also auch mit bei euch benutzt, sozusagen.
Man braucht nicht zu glauben, dass GNOME 3 wirklich komplett neue, an allen Ecken und Kanten komplett neue Ideen implementiert.
Aber so klingt es ja manchmal in der Reaktion der Menschen. Es würde jetzt irgendwas ganz anders funktionieren.
Ja, funktioniert ja auch anders häufig. Weil unter Linux hat er standardmäßig, wurde immer diese Unterscheidung gemacht zwischen laufenden Programmen und nicht laufenden Programmen. Was irgendwie, glaube ich, mal bei Windows 95 so ungefähr eingeführt worden ist. Es ist ja auch nicht so neu. Es ist ja nur an macOS schon lange da gewesen. Aber zum Beispiel hier war das Neueste, was in GNOME 3.2 in der nächsten Fassung gemacht werden wird. Die UI-Designer haben gesehen, dass Menschen Probleme haben, die schmalen Ränder von Fenstern zu fassen.
Ja.
Weil die meisten Leute, also wenn man Tag ein, Tag an am Computer sitzt, dann kann man eine Maus ganz toll bedienen und kann jeden Pixel ganz genau treffen. Aber die meisten Leute, die halt nicht solche Computer-Nerds sind wie unser eins, denen fällt das nicht ganz so einfach. Nee. Und das heißt, ein neues Feature in GNOME 3.2 ist, haben sich die Designer überlegt, was können wir denn darüber machen? Können wir die Ränder breiter machen? Und dann haben sie das ausprobiert und haben festgestellt, das sieht nicht gut aus. Weil wenn du dann da irgendwie einen Zentimeter Rahmen hast, dann passt nichts mehr auf deinen Bildschirm und es sieht irgendwie plump aus. Das heißt, dann haben sie ein bisschen drüber nachgedacht. Und das, was wir jetzt haben, ist, dass die Ränder sind größer, wo man sie fassen kann, aber erscheinen immer noch schmal. Und das ist zum Beispiel viel benutzerfreundlicher, weil jetzt kann ich sehr einfach den Rahmen greifen, ohne dass ich wirklich tatsächlich pixelgenau die Maus positionieren muss.
Das habe ich aber auch schon vor 15 Jahren gesagt, dass man die Ränder einfach nicht breiter machen muss, sondern man muss sie einfach nur breiter erfassen können.
Genau, also nicht alles. Aber ich glaube allerdings, macOS oder Windows tun das nicht, soweit ich weiß, oder?
Ja, bei macOS ist es relativ einfach, die Ränder zu fassen.
Ja, aber sie haben nicht da irgendwie, also es ist jetzt quasi so unter GNOME 3.2, dass es da einfach einen großen weißen, also nicht weißen, durchsichtigen Bereich drumherum gibt, wo man sie auch noch fassen kann.
Der genau. dann auf den Rahmen fixiert ist dann.
Genau. Also der aber also man muss auch eins sagen, GNOME 3 ist wirklich nicht ein Versuch, irgendwie komplette neue Ideen zu erfinden. Mhm. Ich weiß, einer meiner Kollegen hat das mal sehr lustig ausgedrückt, irgendwie, dass wir den Mut zur Langeweile brauchen. Ja, das heißt, dass wir eine Benutzeroberfläche schaffen wollen, die dem User hilft, alles zu finden und alles zu machen, ohne in seinem Weg zu stehen. Ohne irgendwie das Zentrale zu sein, mit dem der User interagiert. Weil es geht bei GNOME 3 nicht darum, irgendwie GNOME 3 irgendwie zu pushen und die Leute dazu bewegen, das zu benutzen und die meiste Zeit in GNOME 3 zu
bewegen. Man darf es gar nicht merken, was man benutzt.
Ganz genau. Die Leute sollen Firefox benutzen, also Websurfen. Sie sollen noch nicht mehr Firefox benutzen, sie sollen Websurfen. Das ist das, was sie machen sollen. Oder sie sollen im Grafikprogramm arbeiten, nur Texte schreiben. GNOME soll nur das sein, was ihnen das einfach macht, möglichst aus dem Weg geht, freundlich ist, nicht überraschend ist, einfach zu erlernen ist und es muss schon alleine deswegen einfach zu erlernen sein und nicht im Weg stehen, damit es eben schnell geht und man das nicht sieht.
Okay, also und ihr seid der Meinung oder wie ist dann die Reaktion von Menschen, die vorher noch nicht mit GNOME oder noch nicht mit Linux gearbeitet haben? Habt ihr da Erfahrungen schon?
Also die UI-Designer, die das ist ja ein repetitiver Prozess, also das heißt, die werden immer wieder involviert, das haben wir jetzt programmiert, benutzt das mal, und dann wird das wieder analysiert, wie sie das denn benutzen. Das heißt, da ist ein ständiger Prozess, dass wir das halt beobachten. Also wir machen ja irgendwie Releases an gewissen Stellen, aber das heißt noch nicht, dass tatsächlich irgendwie die Entwicklung zwischendurch stoppen würde. Das ist halt, die Entwicklung geht an und wir beobachten das natürlich. Also es ist uns ja bewusst, dass es viel Kritik an der Stelle gibt. Und dann
Die Kritik kommt ja meistens von den Nerds, ne? Weil sie sagen, viele...
Am lautesten von den Nerds.
Ja, weil die Nerds können nicht mehr in der alten Art und Weise arbeiten, wie das... Oder ist das abgeschaltet worden, weil immer gesagt wird, bestimmte Nerd-Sachen wurden abgeschaltet. Ist das so?
Es gibt noch einen Fallback-Modus. Das heißt, den haben wir vor allem implementiert, wenn man einen Rechner hat, der nicht der neuesten Generation neueste Generation ist ein bisschen ein schmales Wort, weil tatsächlich damit GNOME 3 richtig funktioniert, benutzen wir einige Features von Grafikkarten. Also die meisten Leute nennen das immer 3D, aber das hat tatsächlich wenig mit 3D zu tun, weil da ist nichts wirklich dreidimensional. Aber es benutzt Features Fähigkeiten von modernen Grafikkarten, die bis vor kurzem nicht benutzt worden sind. Ja. Diese, was hier aber eine moderne Grafikkarte ist, ist eigentlich jede Grafikkarte aus den letzten 10 Jahren. Diese Features haben wir nicht benutzt, deswegen sind die in den meisten Treibern nie wirklich richtig getestet worden. Und weil sie nicht getestet worden sind, waren sie meistens ziemlich fehlerhaft. Was erstmal alles korrigiert werden musste zu GNOME 3 und wir haben immer noch Probleme mit manchen Grafikkarten dabei. Da wir das wissen, haben wir deswegen gesagt, wir machen den Fallback-Modus, der sieht so ähnlich aus wie GNOME 3, ist aber tatsächlich GNOME 2 mit ein paar modernen Technologien aufgestockt, der automatisch gestartet wird, wenn der Grafiktreiber nicht die Fähigkeiten hat, die er haben sollte.
Okay. Alten Waschmaschinen, die manche noch benutzen.
Wenn man eine exotische oder ältere Grafikkarte hat, dann kann man den Fallback-Modus, also dann kommt man automatisch in den Fallback-Modus, aber man kann den Fallback-Modus auch per Hand bedienen, aktivieren. Und das
also für Linus Torvalds müsst ihr eben noch mitteilen, dass er das auch kann.
Ja. Also es sieht, wir haben das ein bisschen angeglichen, so dass das aussieht wie GNOME 3. Also zum Beispiel ist das Panel schwarz, so ein bisschen die Visual Identity von GNOME 3 irgendwie richtig hinzukriegen. Aber es ist tatsächlich, die meisten Oberflächenelemente sind die von GNOME 2.
Okay, also das ist jetzt sozusagen für die Nerds, die können zurückfallen, aber können die Nerds auch was Neues benutzen? Gibt es was Neues für die?
Das ist ja nicht so, dass GNOME 3 nicht für die Nerds wäre. GNOME 3 ist für alle. Für wen es nicht ist, ist es für Leute, die alles genauso haben wollen, wie sie es immer benutzt haben.
Okay.
Ich denke, GNOME Shell, also GNOME 3, bietet auch viele, viele Möglichkeiten für Leute, die sich ihre eigenen Oberflächen zusammenentwickeln wollen, weil es ist relativ einfach, GNOME Shell zu verändern. Es ist, die meiste Oberfläche davon ist in JavaScript geschrieben, eine Programmiersprache, die ist vermutlich eine der beliebtesten Programmiersprachen der Welt. Und man kann die Oberflächenelemente damit bearbeiten und auch eine Reihe von anderen Webtechniken, also zum Beispiel ist da jetzt viel CSS drin, kann man damit die UI verändern. Und es gibt dafür schon viel Erweiterung. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird es auch bald eine Extension-Webseite für GNOME Shell geben, mit der man so Erweiterungen für GNOME Shell runterladen kann, die dann hoffentlich eine etwas höhere Qualität haben, also die so ein bisschen überprüft worden sind von den GNOME Shell-Entwicklern upstream, dass sie sauber sind und dass sie gut funktionieren, keine Viren haben, aber auch hohe Qualität haben. In die Richtung wird das gehen. Wenn man ein Hacker ist und gerne sich wirklich seine UI selber zusammenstellt und darin viel Arbeit stecken will, dann hat man die Möglichkeit, das ist eingebaut in GNOME Shell. Und da gibt es viele, viele Features. Zum Beispiel kann man eine spezielle Tastenkombination drücken und dann bekommt man ein Introspection-Fenster von GNOME Shell, in dem man JavaScript-Befehle direkt eingeben kann und den Inhalt von GNOME Shell angucken. Also richtig introspekten.
Also da können die Nerds sich weiterhin verdingen, wenn sie möchten, in dieser Richtung und müssen gar nicht zurückfallen in die alte
Welt. Sie müssen natürlich nur bereit sein, JavaScript zu lernen.
Okay, also man muss auch mal vom C wegkommen und vielleicht mal was anderes machen. Ob nun JavaScript das Nonplusultra ist, weiß man nicht, aber ich denke mal, andere Sprachen sind genau noch so möglich.
Nicht ganz, also die Oberflächenelemente, also wie alles zusammengesteckt wird sozusagen, das ist in JavaScript implementiert und mit sehr viel G-Object, also das ist automatisch da drin, aber also man möchte das schon mit JavaScript machen.
Okay, sollte man schon tun.
Ist die beste Wahl.
Okay, wenn ihr da Grafikkarten Treiber verändert habt, was uns ja immer als Radio so ein bisschen Schmerzen bereitet, ist ja das Handling des Tones unter Linux. Hat da GNOME was mit angefasst in der 3er-Version? Gibt es da irgendwelche Bearbeitungsmodule, Sachen, die den Ton betreffen?
Also ich selber habe ja sehr viel an Audio gearbeitet und bin der Autor von Pulse Audio. Pulse Audio ist jetzt nicht direkt ein GNOME-Projekt. Nee. Ich bin irgendwie GNOME-Entwickler und ich habe das immer die GNOME-Integration von Pulse Audio habe ich immer selber für gesorgt. Aber in GNOME 3 kam da jetzt nicht direkt was Neues. Also die Oberfläche für die Konfiguration von Sounds ist ein bisschen abgedatet worden. Aber da ist jetzt nichts wirklich komplett Neues in der Gegend.
Und es gibt ja auch unheimlich wenig Treiber, wenn man so sagen will, für Audiokarten, Audio-Hardware und so weiter. Das ist immer schlecht, unter Linux überhaupt einzubinden.
Also das ist deutlich besser geworden. Also wir hatten immer damit Probleme. Man sollte nie vergessen, irgendwie, der gesamte Audio-Stack von Linux wird irgendwie von 3,5 Leuten maintained.
Ja.
Also der generische Audio-Stack, also der Teil von Audio-APIs, die alle Programme benötigen. Und es steckt halt wenig Geld drin in Audio. Und das heißt, jede Woche bringt ein Hardware-Hersteller
eine neue Soundkarte
raus. Ja. Und dann müssen wir, also die Leute, die am Audio-Stack beteiligt sind, erstmal die Treiber updaten. Und zwei Leute von uns tun praktisch nur das. Ja, also es gab dann so Versuche von Intel, das zu standardisieren. HDA ist das Stichwort. Aber die Tatsache ist, die HDA erlaubt so viele Freiheiten den Hardware-Entwicklern, dass jede Hardware, die angeblich HDR unterstützt, doch sehr unterschiedlich ist von jeder anderen. Und dann, als Microsoft das implementiert hat, haben sie noch nicht mal das vollständig implementiert, sondern anstatt dass die Hardware-Beschreibung, die normalerweise in der Hardware selber eingetragen ist, in einem EEPROM, Microsoft unter Windows hat das so gemacht, dass man die stattdessen als Treiber mitliefert. Also als Treiberdatei auf einer CD oder sowas mitliefert, was das Ergebnis hat, dass, obwohl in der Theorie HDR etwas ist, wo jede HDA-Treiber von demselben Treiber, jede HDA-Karte von demselben Treiber zum Laufen gebracht werden könnte, in der Praxis leider das absolut nicht so ist, weil unter Windows eben immer diese Inf-Dateien mit diesen zusätzlichen Informationen, wie die Hardware denn tatsächlich verlötet ist, mitgeliefert wird. Und das heißt, ja, wir hatten immer die Probleme, dass wir haben sehr wenig Leute, die Audio machen. Und die Leute, die das tun, die sind halt immer damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass die neuesten Consumer-Hardware tatsächlich supported wird.
Ja, und die Profi-Hardware macht keiner. Und dann
die Profi-Hardware, es gibt sehr viele Leute, die daran arbeiten. Also es gibt sogar einige Firmen, die das tatsächlich von Upstream aus Treiber-Support mitliefern. Also eine von den Berliner Firmen hier hat das gemacht. Zum Beispiel Kayak hat immer für die Kayak-Audio-Hardware, die man von Native Instruments kriegt und sowas, dafür gesorgt, dass die Treiber out of the box mitgeliefert werden, hat sehr gut mit der Linux-Kernel-Community mitgearbeitet.
RME macht zum Beispiel nicht, ne, was ich weiß.
Also ich kenne jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht die spezifischen Treiber. Ja, ich weiß, dass diese Jungs sind da gut. Ich sage den Namen hier auch extra, damit mit ein bisschen Reklame zu machen, wie man es machen sollte.
Damit kann man dann unter Linux auch arbeiten.
Damit kann man unter Linux arbeiten. Das ist sehr gut integriert. Also so Pro Audio und Consumer Audio, das sind immer so ein bisschen, das sind so zwei Welten, die sind nicht hundertprozentig, also die sind ein bisschen sehr getrennt. Ja, also das heißt, entweder macht man das eine oder man macht das andere, aber das, was man dazwischen macht, was vielerlei Dinge sind, die halt nicht streng Pro Audio sind und nicht streng Consumer Audio sind, da sind wir nicht wirklich gut, das zu supporten. Mhm. Und die Pro Audio Karten, die meisten, werden recht gut für Pro Audio Produktion, also für Audioproduktion funktionieren sie, aber für Consumer Audio nicht unbedingt. Und andersrum, viele von den Consumer Audio Karten sind nicht unbedingt so brauchbar für Audioproduktion. Nicht sehr überraschend im letzten Fall. Aber das heißt, die Treiber für die meisten Pro Audio Karten sind sehr brauchbar für Audioproduktion. Aber wenn man einfach nur irgendwie seine
wenn es denn welche gibt, meinst du?
Wenn es denn welche gibt. Also für viele gibt es was.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass die Unterstützung da so schlecht ist. Und ich kann nur empfehlen, Native Instruments und Kayak Soundkarten zu kaufen. Die sind sehr gut unterstützt.
Okay, gut. Das ist mal so ein kleiner Überblick über GNOME 3 und was da jetzt passiert ist und warum und weshalb und wie wir das zu verstehen haben. Ich danke dem Lennart Pöttering, dass er hier war. Er ist sehr beschäftigt und muss gleich in den nächsten Vortrag. Und deswegen machen wir hier ein Ende. Ich wünsche dir noch viel Erfolg und viele gute Gespräche hier und
vielen Dank.
Viele Ergebnisse.
Ja, vielen Dank und danke fürs Einladen.
Ja, okay, tschüss.
Tschüss.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software.